Links zieht sich die Betonmauer hin, rechts eine gelb gestrichene Gasleitung. Die Leitung ist an einigen Stellen gebrochen, wie ein Knochen, der jetzt schmerzt und Hilfe braucht. Helfen kann hier aber niemand. Der Weg ist leer, auf der Landstraße keine Seele. Nur vorne ein klumpenversenktes Eisen, als hätte jemand lange an einem angebrannten Stück Fleisch gekaut, dann aber davon abgelassen und es weggeschmissen, damit es kalt wird. Der Leguan umfährt den versenkten Klumpen vorsichtig. »Ein Panzer«, sagt er, »ein T-64. Brennt wie Holz.« »Wie konnte das passieren?«, fragt Pascha. »Ist es nicht egal?«, antwortet der Leguan. »Jetzt sieht es schon normal aus. Da gab es zwei Leichen. Die ganze Woche bin ich hier gefahren und niemand hat sie weggebracht.« »Und warum hast du sie nicht weggebracht?«, wendet sich Pascha ihm plötzlich zu. »Am Arsch gehen die mir vorbei«, erwidert der Leguan schroff. Seine Kappe zielt spitz und bedrohlich in Paschas Richtung. Pascha weiß keine Antwort, dreht sich zum Fenster. Der Leguan schaut auf die Straße, sagt auch nichts. »Es ist schrecklich«, sagt der Leguan plötzlich. »Es ist schrecklich, etwas Totes zu berühren. Klar?« Pascha nickt bloß, reibt heimlich die Hände aneinander, als wären sie kalt. Sie fahren weiter. Schließlich ist die Mauer zu Ende, stößt auf die Landstraße, die zur Stadt führt. Auf der anderen Seite der Landstraße stehen zweistöckige Häuser. Dort wohnen vor allem Arbeiter aus dem Reparaturbetrieb. Pascha betrachtet furchtsam die Fenster. Die Hälfte ist ausgeschlagen, die anderen mit Folie oder mit Sperrholz abgedichtet. Alle sind dunkel. Kein Mensch. Pascha überlegt, dass sie zuletzt am Motel Menschen gesehen haben, aber die waren so wütend, dass sie kaum als Menschen durchgingen. Außerdem gab es Anna, aber die hatte er ja gar nicht gesehen. »Wie sie wohl aussieht?«, überlegt Pascha. »Würde ich sie erkennen, wenn ich sie sähe?« Und da war noch Gans. Pascha fällt Gans wieder ein, sein schwerer Blick, die trägen Bewegungen der Schultern, und er zuckt zusammen, schaut sich um. Der Leguan fährt bis zur Landstraße, zögert dann, lässt die Scheibe herunter, streckt seinen ledernen Kopf raus, lauscht angestrengt. Es sieht aus, als schnuppere er an der Luft. Die Luft riecht nach Versenktem und Totem, viel kann man da nicht herausschnuppern, also zieht der Leguan seinen Kopf wieder ein, zurück ins Loch, fährt schnell und nervös die Scheibe hoch. »Wohl keiner da«, sagt er nur mit den Lippen zu Pascha. »Probieren wir es?« »Los«, antwortet Pascha, auch nur mit den Lippen. Behutsam kriechen sie aufwärts. Die Mauer bleibt zurück, stattdessen öffnet sich links ein Panorama mit breiter Straße und niedrigem Himmel. Es ist so viel Himmel, dass man zunächst nur ihn sieht, aber dann gewöhnt sich das Auge an so viel Luft und bemerkt einen weißgrauen Bus mit ausgesprengten Fenstern und um den Bus herum eine große Schar Soldaten. Es ist nicht festzustellen, wer das ist. Keine Fahnen, die militärischen Abzeichen sind vom Auto aus nicht zu erkennen und Pascha versteht sowieso nichts von solchen Abzeichen. Sie stehen da, dunkel, misstrauisch, Waffe in der Hand, die Blicke direkt auf sie gerichtet, direkt auf ihren Opel. Sie schauen aufmerksam und verwundert. Wer kommt denn da und woher? Der Leguan duckt sich hinter dem Steuer und bremst unbewusst. Am liebsten würde er jetzt den Rückwärtsgang einlegen und hinter die Mauer zurückrollen. Aber Pascha versteht, dass zurück unmöglich ist. Bloß nicht zurück. Keinesfalls zurück. »Los«, zischt er den Leguan an. »Los, gib Gas.« Und der Leguan drückt aufs Pedal. Nicht allzu souverän, wohlgemerkt, aber er dreht das Lenkrad und fährt ganz langsam los. So gehen Kinder nachts aufs Klo. Vorsichtig, langsam, tastend, um nicht an geöffnete Türen zu stoßen. Beide, Pascha und der Leguan, blicken ängstlich in den Rückspiegel und sehen, wie sich von der Gruppe ein Soldat löst und seine Kalaschnikow auf ihren Opel anlegt, der sich langsam entfernt. Außerdem sehen sie, wie ihn ein anderer am Arm berührt, als würde er sagen, »Lass doch, tu's nicht«.